Deutschlandfunk Nova. Update.
414 Millionen Euro für eine 5000 Soldaten starke neue Truppe. So wollen die EU und einige Partner mehrere Länder in Afrikas Sahelzone unterstützen. Hilft das, um die Probleme in den Ländern zu lösen? Mit dieser Frage beginnt das Update heute mit Anneke Schäfer.
Update.
G5, die fünf Länder der Sahelzone. Das sind Mali, Niger, Mauretanien, Burkina Faso und Tschad. Eine der ärmsten und gefährlichsten Regionen der Welt. Sie haben zusammen eine Truppe gegründet, die gut 400 Millionen Euro braucht, um mit ihrer Arbeit loszulegen. Dieses Geld kam heute locker zusammen bei einer Geberkonferenz in Brüssel. 50 Millionen Euro hat die EU nochmal aus ihrem Haushalt zugesagt. Eine Verdopplung. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach dem Treffen, um welches Ziel es dabei vor allem geht.
Wir sehen erste Erfolge im Kampf gegen illegale Migration und wir können diese illegale Migration nicht erst in Libyen bekämpfen, wo wir uns auch engagieren, sondern wir müssen eben auch in den G5-Sahelstaaten Mali, Niger, Tschad, Mauretanien und Burkina Faso agieren.
Das passiert von deutscher Seite zusätzlich mit 1,7 Milliarden Euro für mehrere Jahre Entwicklungshilfe, aber eben auch über die neue Truppe aus Soldaten der Länder. Sie sollen Terroristen und Extremisten bekämpfen, gegen Menschenschmuggler, Drogen und Waffenhandel vorgehen. Langfristig hoffen die Geberländer, dass die Region stabiler wird und sie selbst keine Soldaten mehr schicken müssen. Spanien zum Beispiel hat schon seit Jahren Polizisten in Mauretanien, die Migration verhindern sollen. Einer von ihnen ist Pablo Formigo.
Wir haben den Flüchtlingsstrom an dieser Stelle in der Tat bremsen können. Und wir helfen den einheimischen Behörden, Maßnahmen vor allem gegen die Schlepperorganisationen zu ergreifen.
Sein Kollege Job Saidu von der mauretanischen Polizei bestätigt das. Die beiden arbeiten an einem Hafen im Norden des Landes zusammen.
Früher waren es noch Tausende Illegale, die von hier nach Europa wollten. Doch dank der Zusammenarbeit mit den Spaniern kommt das heute so gut wie gar nicht mehr vor.
Schon jetzt sind etliche internationale Truppen in der Region im Einsatz. 14.000 Mann von der UNO-Friedensmission in Mali, darunter auch Deutsche, 800 US-Soldaten im Niger oder eine französisch geführte Mission mit bis zu 4.000 Soldaten. Die neue Truppe hat schon eine Kommandozentrale. Laut Korrespondenten fehlt es aber sonst an fast allem, vor allem an Ausrüstung. Die Denkfabrik International Crisis Group sieht das Ganze als Experiment und bezweifelt, dass die Empfängerstaaten ein so hohes Budget überhaupt sinnvoll einsetzen und managen können. Korruption ist in den Ländern weit verbreitet, auch bei den Militärs. Nigers Präsident Mamadou Issafou zumindest verspricht:
Den Kampf, den wir gegen den Terrorismus führen, führen wir nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt.
Und das wird einiges kosten. Die jetzt zugesagten 414 Millionen Euro werden wohl schon im ersten Jahr weg sein. Dann laufen die Kosten weiter. Die Konferenz heute setzte nicht nur auf militärische Hilfe. Laut der Abschlusserklärung sollen in den nächsten 4 Jahren 1 Million Arbeitsplätze für junge Menschen in der Sahelregion geschaffen werden und 1,4 Millionen Haushalte ans Energienetz angeschlossen werden. Dafür gibt es ein 6 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm.
Was sonst noch wichtig war?
Wir bleiben in Brüssel, denn viele der Teilnehmer der Geberkonferenz fuhren danach direkt zum EU-Gipfel. Thema dort wieder das Geld. Der Haushalt der EU ab 2021, dann ohne Großbritannien. Der Brexit reißt ein großes Loch ins Budget. Und das ist nicht alles, erklärt Haushaltskommissar Günther Oettinger.
Die Brexit-Lücke mit 12 bis 14 Milliarden pro Jahr und die neuen Aufgaben Verteidigung, Grenzschutz, Migration, Entwicklungshilfe, Kampf gegen Terrorismus, Großforschungsprojekte und anderes mehr.
Einige Nettozahler wie Schweden, Dänemark, Österreich oder die Niederlande hatten schon vorher klar gesagt, wir zahlen nicht noch mehr. Im Raum stand auch eine Kürzung des Haushalts. Viel diskutiert wurde über einen Vorschlag von Angela Merkel, sie will Hilfen an Bedingungen knüpfen.
Bei der Neuverteilung der Strukturfondsmittel müssen wir darauf achten, dass die Verteilungskriterien künftig auch das Engagement vieler Regionen und Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Migranten widerspiegeln.
Das lehnt vor allem Polen ab. Und eine weitere Bedingung könnte auch sein, ob rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten werden. Endgültige Lösungen mussten heute noch nicht gefunden werden. Es war eine erste Annäherung. Erst in über einem Jahr soll ein Entwurf stehen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Streit um die EU-Finanzen gibt es auch im Netz. Stimme 77 kommentiert bei tagesschau.de: Es kann doch nicht angehen, dass man sich in der EU als Land nur die Rosinen rauspickt und die Probleme, die anderen machen lässt. Das nennt man dann asozial. Chili 58 hält allerdings nichts von Merkels Drohung, Hilfe an Bedingungen zu knüpfen. Die Ausgleichszahlungen mit der Aufnahmebereitschaft von Migranten zu verknüpfen, ist durch kein EU-Papier gedeckt. Liebe Polen, Slowaken und Ungarn, bleibt hart und lasst Frau Merkel die Suppe auslöffeln, die sie Deutschland und Europa eingebrockt hat. Darauf entgegnet Karwandler: Und durch welches Papier ist gedeckt, dass die Polen gegen europäische Grundwerte verstoßen? Lob für Merkels Vorstoß kommt von Kanalisiert bei Spiegel Online. Darauf warten wir schon länger, dass man diese Unsummen der Geldverteilung endlich mal an Bedingungen knüpft. Alles andere ist nicht vermittelbar. Mit der Frage, wer die Haushaltslücke nach dem Brexit schließt, beschäftigt sich Gnu Malte auf Twitter. Warum muss man diese Lücke überhaupt schließen? Warum kann man den Weggang der Briten nicht einfach 1:1 umsetzen, also den Haushalt verkleinern? Genius Play Unique meint, jedes EU-Mitglied sollte so viel Prozent der Lücke stopfen, wie er Prozent am EU-Haushalt stellt. Wir sind eine Gemeinschaft und Probleme müssen in der Gemeinschaft gelöst werden.
Seit 6 Tagen tobt der Krieg um Ostghuta in Syrien, in der Nähe der Hauptstadt Damaskus. Die syrische Regierung will die Rebellen dort besiegen, ohne Rücksicht auf Verluste. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London sind seit Sonntag mehr als 430 Zivilisten getötet worden, fast 100 davon Kinder. Die Lage für die Bevölkerung ist katastrophal. Es geht nur noch ums Überleben. Zum Teil ernähren sich die Menschen von Tierfutter. Der britische Vertreter bei der UNO, Stephen Hickey, sagte:
The suffering of the Syrian people brings shame on all of us in this council.
Das Leiden der Menschen sei eine Schande für alle im Sicherheitsrat, sagte er.
This is hell on earth.
Die Hölle auf Erden. Und dennoch, ein Anlauf über eine Resolution im UNO-Sicherheitsrat, eine 30-tägige Feuerpause und humanitäre Hilfe zu erreichen, war gestern gescheitert. Russland hatte mit einem Veto gedroht. Heute noch soll es einen neuen Versuch geben. Russland hat Zustimmung signalisiert, nachdem einige Ausnahmen zugelassen wurden. Es wurde bis kurz vor der Abstimmung verhandelt. Merkel und Frankreichs Präsident Macron hatten Wladimir Putin in Russland um Unterstützung gebeten. Der Dachverband der Tafeln fordert mehr Unterstützung vom Staat bei der Versorgung von Bedürftigen. Vorher hatte es Kritik an der Essener Tafel gegeben. Die hatte nur noch Bedürftige mit deutschem Pass neu aufgenommen. Ihr Leiter hatte das damit begründet, dass rund 3/4 der Kunden Migranten seien und sich vor allem alleinerziehende Frauen und Rentner dadurch abgeschreckt fühlten. Das Vorgehen hatten Sozialverbände, Politiker und mehrere Tafellandesverbände kritisiert. Auch der Dachverband der Tafeln hatte die Entscheidung als nicht richtig bezeichnet. Die Olympischen Spiele in Südkorea gehen übermorgen zu Ende und heute gab es noch mal eine Medaille. Die deutsche Männerstaffel im Biathlon hat Bronze geholt. Die deutschen Biathleten sind damit die erfolgreichste Nation mit 3x Gold, 1x Silber und 3x Bronze. Und das deutsche Team im Eishockey ist weiter. Im Halbfinale gewannen die Männer gegen Kanada 4:3. Es ist das erste Mal, dass Deutschland das Finale erreicht. Unser Reporter Burkhard Hupe.
Diese Mannschaft, die zusammengewachsen ist, die sich reingebissen hat. Und jetzt jubeln und tanzen sie da unten auf dem Eis. Alle Stöcke, alle Helme, alle Handschuhe fliegen in die Luft. Deutschland steht im Finale der Olympischen Winterspiele.
Das Spiel um Gold findet Sonntag früh um 5 Uhr gegen Russland statt.
Was noch wichtig wird:
Heute laufen die letzten Wettbewerbsfilme bei der 68. Berlinale. Morgen Abend verkündet die Jury um Tom Tykwer dann, welche Filme die goldenen und silbernen Bären bekommen.
Und sonst in der Welt?
Im Iran gibt es seit Dezember immer wieder Proteste gegen das Gesetz, dass Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch tragen müssen. Dabei ist jetzt erneut eine junge Iranerin von einem Polizisten verletzt worden. Sie war auf einen öffentlichen Telefonkabelverteiler geklettert und wollte ihr Kopftuch zum Protest als Fahne aufhängen. Weil sie nicht herunterkommen wollte, soll der Polizist laut Augenzeugen nach oben geklettert sein. Dann habe er die Frau einfach runtergestoßen. In den sozialen Medien tauchten Videos der Polizeiaktion auf und lösten massive Proteste aus. Präsident Hassan Rouhani hat Ermittlungen gegen den Polizisten gefordert. Viele Iraner werfen ihm aber vor, dass er nur reden und nichts gegen solche Ungerechtigkeiten unternehmen würde. Im Iran müssen Mädchen und Frauen ab 9 Jahren in der Öffentlichkeit ein Kopftuch und einen langen Mantel tragen. Bei den aktuellen Protesten dagegen wurden schon mindestens 30 Frauen festgenommen. Norwegen hat ein Problem, und zwar mit seinem Schnee. Die Hauptstadt Oslo weiß nicht mehr, wohin mit all dem Schnee, der fällt. Jetzt überlegt die Stadt, eine Schmelzanlage zu bauen. Im Inneren eines Berges könnte der Schnee mithilfe einer Wärmepumpe geschmolzen werden. Im Sommer könnte die dann für Fernwärme genutzt werden. In Oslo muss im Winter so viel Schnee von den Straßen und Gehwegen geräumt werden, dass es nicht mehr genügend Lagerflächen gibt. Der Schnee kann allerdings nicht einfach in Wälder oder Seen gekippt werden, weil er voll mit Salz, Mikroplastik oder Müll ist. Größere Brüste gibt es in Indien jetzt umsonst. Zumindest im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu. Laut dem britischen Guardian bietet eine Klinik dort Brustvergrößerungen und auch Brustverkleinerungen seit Mittwoch für Arme kostenlos an. Laut dem Chef der plastischen Chirurgie an der Klinik haben solche OPs psychologische Vorteile. Und auch der Gesundheitsminister von Tamil Nadu versteht nicht, warum Arme keinen Zugang zu Schönheitsoperationen haben sollten. Solche OPs sollten lieber vom Staat finanziert werden, als dass sich Menschen deswegen verschulden. Es gibt aber auch Kritik. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Gesundheitsamts sagte, das Geld solle lieber für lebensrettende Operationen eingesetzt werden. Die Regierung des indischen Bundesstaats Tamil Nadu ist für ihre Freigebigkeit bekannt. Besonders wegen des ehemaligen Ministerpräsidenten. Er hatte gratis Kantinen eingeführt und den Armen Hochzeitsringe und Feiern gesponsert.
Wissensnachrichten.
Viele Menschen in Deutschland machen sich Sorgen um ihren Lebensstandard. Das zeigt eine Umfrage. Fast jeder Zweite befürchtet, dass sich sein Leben negativ verändern könnte. Alexandra Rank aus den Wissensnachrichten. Wovor haben die Menschen Angst?
Dass sie ihren Lebensstandard nicht dauerhaft halten können. Die größten Sorgen machen sich diejenigen, die wenig verdienen und fürchten, ihren Job zu verlieren. Was jetzt nicht so überraschend ist. Aber in der Umfrage fällt auf, dass auch etliche Menschen Ängste haben, die relativ viel Geld verdienen und zur Mittelschicht oder zu den Topverdienern zählen. Oder auch Menschen mit einem sicheren Job. Unabhängig vom Einkommen haben Menschen offenbar das Gefühl, ihr Leben nicht mehr selbst zu gestalten und unter Kontrolle zu haben. Und Sorgen machen sich die Leute auch um ihre Rente, um Arbeitsverdichtung und die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt.
Wer hat denn die Umfrage gemacht?
In Auftrag gegeben wurde sie von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Knapp 4.900 Bürger wurden im Januar dazu befragt. Und die Uni Paderborn hat die Umfrage, die übrigens repräsentativ ist, dann ausgewertet. Die Ergebnisse daraus wollen die Paderborner Forscher nutzen, um besser zu verstehen, warum Menschen die AfD wählen. Denn die Forscher gehen davon aus, dass die Partei von der Verunsicherung in der Bevölkerung profitiert.
Dann war heute wieder mal der Neandertaler Thema. Er gilt als Verwandter des Homo sapiens, unserem Vorfahr. Und Forscher haben jetzt herausgefunden, dass er irgendwie ein Schöngeist war.
Ja, schon seit Jahrzehnten diskutieren Forscher darüber, ob der Neandertaler überhaupt zu symbolischen geistigen Leistungen wie Kunst in der Lage war. Und eine neue Studie zeigt, dass Neandertaler wohl einen Sinn für Kunst hatten und uns geistig möglicherweise ebenbürtig waren.
Haben die Forscher etwa Kunstwerke von ihm entdeckt?
Ja, sehr alte Malereien, die Forscher in drei Höhlen in Spanien untersucht haben, etwa den Umriss einer Hand und geometrische Formen. Und im Fachmagazin Science schreiben die Forscher, dass diese Kunstwerke mindestens 64.000 Jahre alt sind. Das heißt, dass diese Kunstwerke schon gut 20.000 Jahre vor der Ankunft des Homo sapiens in Europa entstanden sind. In einer vierten Höhle fanden die Forscher sogar Farbpigmente, die 115.000 Jahre alt sind. Und bisher gingen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass erst der Homo sapiens diese Fähigkeit zu Kunst entwickelt hat, also unser direkter Vorfahre.
Im Winter trinken viele gerne auch mal eine heiße Zitrone. Das tut gut und ist gesund, aber es schadet auch.
Zumindest den Zähnen. Für die ist so eine heiße Zitrone nicht toll, weil die Säure die Zähne angreift. Das gilt nicht nur für heiße Zitrone, sondern auch für Früchtetees oder Softdrinks. Darüber gibt es bereits viele Studien. Britische Forscher haben die Ergebnisse jetzt nochmal im British Dental Journal zusammengefasst. Sie wollten wissen, welche Personen für diese Erosionen an den Zähnen besonders anfällig sind.
Und wer ist mehr gefährdet?
Das sind offenbar diejenigen, die diese Getränke zwischen den Mahlzeiten trinken. In dem Fall erhöht sich das Risiko für Erosion um das 11-fache. Beim Essen ist die Gefahr dagegen nicht so groß. Außerdem sollte man die Getränke nicht mit kleinen Schlucken trinken oder sie besonders lange im Mund halten, sagen die Forscher. Dann hat die Säure nämlich mehr Zeit, den Zahnschmelz anzugreifen.
Danke, Alexandra Rank aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Ganz schön kühl ist es. Am Abend und in der Nacht gehen die Temperaturen runter auf bis zu minus 12 Grad. Auch morgen geht sonnig weiter, nur im Nordosten und am Alpenrand bewölkt mit leichten Schneeschauern, maximal 4 Grad. Das war das letzte Update in dieser Form. Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.